Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Willkommen zur 125. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Und wir haben heute einen Special Guest, Bäume, im Podcast. Und nicht nur, weil wir aufnehmen am bisher heißesten Tag des Jahres und uns viel mehr Bäume wünschen, in Städten, aber auch auf dem Land, sondern weil wir ein spannendes Thema diese Woche hatten, nämlich Verbesserungen beim Rendern von Bäumen in Spielen und wie man mit neuen Methoden, alten, neuen, optimierten Methoden ganz viel V-RAM einsparen kann. Da bist du natürlich als All Things Render Pipeline Experte, der mir das ganze Thema bitte nochmal erklärt diese Woche und auch dem einen oder anderen Zuhörer. Was haben wir noch für Themen? Ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel hier, unseren Discord-Spickzettel. Alles wird super. Ja, wir müssen mal wieder über super Gerüchte sprechen. Dafür lassen wir die 50-50 aus. Du wolltest über die 50-50 sprechen, wir tun es nicht.
Die wird aber nicht super.
Die also noch nicht.
Und auch nicht super.
Ja,
und,
ja, dann gibt es auch.
Ist Intel 18A, wer hätte es gedacht?
Ja,
es
gibt da überhaupt keine super Neuigkeiten, zumindest aus Intels Sicht. Und großes Thema, kommen wir in dieser Woche auch nicht drum herum, Heise, die Heise-Gruppe, Herausgeber der CT, Heise Online, iX, Mac and I und so weiter und so fort und auch quasi Alleininhaber Geizhals.at hat Mindfactory gekauft. Wir erinnern uns, die strauchelten doch ein bisschen Anfang des Jahres und waren noch insolvent und jetzt sind sie es nicht mehr, weil sie jetzt nämlich gekauft wurden oder gekauft werden sollen, denn am Ende muss das Kartellamt noch zustimmen. Und dann abschließend die Sonntagsfrage und an einem super heißen Tag. Noch ist es nicht mittags. Fabian, ich habe den Luxus, ich sitze ja hier mal wieder im Homeoffice fürs Podcast aufnehmen im Keller und ich habe hier 19 Grad. Wie ist es bei dir?
Also es sind halt draußen schon 33 Grad.
Die haben wir hier auch, aber es juckt mich noch nicht im Keller.
Ja, nee, es wurde in der Nacht diesmal auch nicht wirklich kalt. Also wir haben es auch nur runterbekommen in der Wohnung auf so 25. Und wenn ich jetzt hier den PC anhabe und ich darf gleich selber noch Sachen rendern für eine Abgabe, das wird sehr schnell Richtung 30 gehen. Deswegen habe ich auch schon den Ventilator hier stehen und der wird auch den ganzen Tag laufen.
Aber der PC in deinem Raum ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte noch eine Sache einschieben, die habe ich vorhin auch schon mal über Facebook geschoben. Ich und auch du, ich glaube, wir lesen immer wieder so Aussagen wie, auch gerne im Winter mit Blick auf den Sommer, der da kommt, naja, ich brauche eine AIO, damit die CPU nicht so heiß wird, damit im Sommer, wenn ich dann unterm Dach 33 Grad habe, das nicht so ein Problem ist im Raum. Und ich denke, 99,9% derjenigen, die uns heute zuhören, wissen natürlich, dass da irgendwas klemmt mit dieser Aussage. Denn am Ende geht es ja nicht darum, wie warm eure Hardware ist, sondern wie viel elektrische Leistung sie aufnimmt und damit auch als Wärmemenge in den Raum oder an die Umgebung abgibt. Und wie heiß sie dabei wird, ist dann im Endeffekt nur die Frage, wie schnell wird diese Wärme abgegeben an die Umgebung. Aber ein Prozessor, der unter Volllast 250 Watt braucht oder aufnimmt, der gibt auch unter Volllast 250 Watt ab, egal ob ich sie mit LN2 auf minus was 90 Grad runterkühle oder bei 100 Grad im Thermal Throttling laufen lasse.
Also ich glaube, wenn du es ganz im Detail wissen willst, ist es so, dass es ein bisschen positiv gerückkoppelt ist. Je wärmer der Chip, desto
ja, aber das ist ja dann schon
mehr Strom braucht er für die gleiche Leistung auch, aber das ist so marginal, dass es in der Praxis keinen Unterschied macht.
Also, die habe ich vorhin schon auf Facebook geschrieben. Also, entweder man verbraucht weniger am heutigen Tag oder man nutzt den Rechner weniger oder Augen zu und durch. Und das gilt jetzt für dich, Fabian.
Ja. Ja, das ist halt echt. An solchen Tagen wünschte ich mir, ich bräuchte nicht den PC für ein Unreal-Projekt, sondern könnte das am MacBook machen, aber das geht leider
nicht. Könntest du dafür einen Mini-PC, so ein Asus NUC, nutzen? Nein, das reicht dir auch nicht, oder? Da haben wir demnächst mal wieder, Volker hat sich die Tage mal wieder einen angeguckt und ein System von Geekom ist auch da. Mini-PCs haben wir demnächst mal wieder, aber dann sprechen wir drüber, wenn da die Tests online sind. Das ist ja etwas, was man sich vor 10 Jahren noch nicht so richtig hat vorstellen können. Obwohl es sie da ja auch schon gab. Ich glaube, Intel NUC, Next Unit of Compute, ist jetzt mittlerweile 15 Jahre alt, glaube ich, von Intel. Damals, als Intel noch Standards gesetzt hat. Aber gut, wir greifen vorweg. Da wollen wir ja nachher nochmal drüber reden, über Intels Position am Markt. Fangen wir an mit den Bäumen. Da gab es nämlich eine wissenschaftliche Veröffentlichung in Zusammenarbeit der Hochschule Coburg und AMD. was haben die uns da erzählt? Da gab es ja ganz tolle Headlines. Man könnte jetzt mit was 14 Kilobyte statt 35 Gigabyte VRAM-Bedarf Apfelbäume rendern.
Also das sind auf jeden Fall die Größenordnungen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie da die Zahlen waren. Es war auf jeden Fall sowas absolut Hartes, wo man eigentlich, wenn man jemals irgendwie sich mit Computergrafik beschäftigt hat und das liest, dann weiß man schon, okay, irgendwas, wo ist da die Milch in der Rechnung und wo ist das Mädchen? Aber an sich ist es natürlich eine interessante Geschichte. Wir haben Bäume und Bäume sind ja toll. Wir alle lieben Bäume und wir alle lieben sie vor allem in Spielen, wenn sie detailliert sind, wenn sie zahlreich sind, wenn sie
ja, bewegt sind, wenn sie nicht alle gleich aussehen.
Noch besser. Wenn sie keine 2D-Pappaufsteller sind, zwei Stück, die ineinander verschachtelt sind.
Das ist ja schon Next Level gewesen damals. Fein.
Ja, also ich erinnere mich, der Benchmark, was Bäume angeht, ist ja jetzt quasi die Unreal Engine 5.6 Tech-Demo zu The Witcher 4. So. Und das hier ist aber jetzt ein ganz anderer, oder was heißt ein ganz anderer? Doch, es ist ein ganz anderer Ansatz. Und zwar ein Ansatz, der an sich auch gar nicht neu ist. Und zwar prozedurale Generierung. Was meint das? Dass man im Endeffekt den Baum zur Laufzeit aufbaut. Man hat im Grunde genommen einen Algorithmus und der kann mit ein bisschen Zufall, sodass alle Bäume nicht gleich aussehen. Der weiß, der muss zuerst einen Stamm setzen und dann kann er an diesen Stamm Äste dran setzen und an diese Äste kann er Zweige dran setzen und an diese Zweige kann er Blätter dran setzen. Und das wird mit einem kleinen Hauch Zufall einfach zur Laufzeit generiert und dann wird auf diesen Stamm zum Beispiel ein Muster draufgelegt und auf dieses Muster dann nochmal ein Muster, sodass es dann aussieht wie Rinde, ob das jetzt tatsächliche Geometrie ist oder ob das jetzt wieder das Bump-Mapping-Thema ist, ist eine andere Geschichte. Im Endeffekt hat AMD das hier präsentiert in einer Art und Weise, wie wir das bisher noch nicht ganz so hatten, wobei das prozedurale Generieren von Bäumen an sich eine sehr alte Geschichte ist. Also das war eine der ersten Sachen, die man mit dieser prozeduralen Technik so gemacht hat, weil es sich einfach anbietet. Ne? Also gerade Sachen, die sowieso mit einer bestimmten Varianz in der Natur zufällig wachsen, ja, entstehen, die eignen sich super, um sie so prozedural zu generieren. Das funktioniert ganz aber gut.
Aber kannst du mal, die Alternative wäre, so, dass ich für meinen Wald in meinem Spiel, damit er nicht ganz uniform aussieht, 150 verschiedene Bäume als fertige Assets in den Grafikspeicher knalle.
Na, also das wäre schon sehr unoptimiert.
Ja, du brauchst keine
150. Naja, also du brauchst keine 150 Bäume, sondern du brauchst nur 150 Kombinationen, die bestehenden Assets aneinander zu pappen.
Ja, okay. Ja.
Aber genau, also man müsste halt theoretisch für jede Varianz, die man haben möchte, für jedes andere Blatt und für jeden anderen Ast, für jeden anderen Zweig, für jeden anderen Stamm, für jede andere Form von Stamm, müsste man Assets vorhalten. Das heißt, man muss zum einen diese Mesh-Strukturen vorhalten, das heißt erstmal Informationen darüber, okay, wo sind die Eckpunkte dieses Meshes, im Zweifelsfall direkt trianguliert, also in Dreiecke zerlegt, dann muss man vorhalten, welche Textur kommt da drauf, wie wird diese Textur halt gestretched, ne, damit sie drauf passt, welche Normal Map, Bump Map, Displacement Map kommt da drauf. Und dann muss man sich natürlich auch noch speichern, okay, wohin verschiebe ich denn diese Bäume? Wohin skaliere ich sie? Wie drehe ich sie? Und wie kombiniere ich das alles? Und das dann theoretisch ja im klassischen Rendering, wenn man jetzt nicht sowas wie Nanite in der Unreal Engine 5 hat, dann müsste man das ja auch noch für verschiedene Level of Detail-Stufen
jetzt machen. Jetzt hake ich nochmal ein. Jetzt hat uns ja Nvidia Anfang dieses Jahres erklärt, dass das alles in Zukunft mit kleinen AI-Shadern, nämlich den Neural-Shadern, funktioniert.
Das ist die gleiche Geschichte
okay, eigentlich. Okay, wie das, was jetzt AMD gemacht hat. Also, dass man...
Bei AMD ist es keine KI, sondern ein klassischer prozeduraler Algorithmus. Bei Nvidia ist es im Grunde genommen, also diese Neural Shaders, das ist auch eine prozedurale Geschichte, wenn man so möchte, nur halt eben auf Basis von AI. Okay. Aber es läuft halt im Endeffekt darauf raus, dass wir in der Computergrafik oder eigentlich generell in der Informatik bei Algorithmen immer zwei Kostenfaktoren haben. Man hat die Laufzeitkomplexität und die Speicherkomplexität.
Laufzeitkomplexität also heißt, wie lange es braucht, das Bild
zu
zaubern.
Genau. Ja, oder in dem Fall halt den Baum als einzelnen Bestandteil. Aber genau, wie lange braucht mein Algorithmus oder mein Programm, um irgendwas zu machen? Und dann ist die andere Frage, wie viel Speicher brauche ich dafür? Und das ist in den meisten Fällen ein Trade-off. Es gibt teilweise untere Grenzen für die Laufzeit, wo man weiß, also man ist sich zu 99,99% sicher, dass es nicht schneller geht. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas sortieren will, ne? Ich habe 100 Elemente, 100 Zahlen, Zahlen von 1 bis 100, die kriege ich in der zufälligen Reihenfolge und ich will die sortieren aufsteigend. Dann kann ich da so viel Speicher drauf schmeißen, wie ich will. Ich werde das niemals sortiert bekommen unter einer Laufzeit von 100 Logarithmus von 100. Also 100 mal n log n. Das ist halt einfach diese untere Schranke. So, wenn ich bei dieser unteren Schranke an bin, dann bringt es mir nichts mehr, mehr Speicher drauf zu schmeißen. Aber solange ich noch nicht bei dieser Schranke bin, habe ich häufig die Situation, dass ich sagen kann, ich stelle dem Programm mehr Speicher zur Verfügung, dann geht die Laufzeit runter. Ich kann das, wenn ich das effizienter, also was heißt effizienter, wenn ich das so speichere, ausführlicher speichere, dass der Algorithmus zur Laufzeit weniger
Total,
berechnen
ja.
muss, weniger Speicherzugriffe eventuell braucht, weil er nicht erst über ein anderes Element auf das entsprechende Element, das er sucht, zugreifen muss, kriege ich die Laufzeit runter. Aber der Speicher geht halt hoch. Und auf der anderen Seite kann ich sehr, sehr, sehr effizient speichern. Aber dann habe ich vielleicht die Situation, dass ich sehr, sehr lange brauche, bis ich berechnet habe, wo ich das Element, das ich gespeichert habe, nämlich mal ein einziges Mal, wo ich das finde. Und ich will da jetzt nicht zu tief in ja, Komplexitätstheorie und so einsteigen, aber im Endeffekt ist das hier so eine Abwägung.
Ja.
Speichern wir den Baum klassisch als Asset mit Texturen, als viele Assets mit
Ja, ja,
vielen
ja,
Texturen, dann ist es sehr einfach, den in unsere Welt reinzuklatschen. Wir müssen der Grafikkarte nur sagen, hey, das liegt da im Speicher, kopier es bitte dahin, verschieb es dahin, dreh es dahin. Das ist das, worauf Grafikkarten prädestiniert sind. Die sind im Endeffekt darauf,
ja.
also das ist die Paradedisziplin. Nimm irgendwelche Daten, verschiebe sie irgendwo hin, dreh sie irgendwie, skaliere sie irgendwie. Das ist lineare Algebra, Matrizen, Multiplikation, das machen die
Ja,
milliardenfach
deswegen sind sie ja auch
pro
eigentlich dämlich im
Sekunde.
Vergleich zur CPU, ne? Aber die sind sehr einfach.
Ja, traditionell schon.
Grüße an Nvidia.
Und das braucht sehr wenig, das braucht sehr wenig Laufzeit. Jetzt hat also die Grundlage für dieses Paper, was AMD hier mit rausgebracht hat, war jetzt die These. Naja, was die Rechenleistung angeht, haben Grafikkarten in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren deutlich stärker zugelegt als beim Speicher bzw. bei der Speicherbandbreite. Das heißt, es wäre ja sinnvoll, wenn wir jetzt vielleicht eine Möglichkeit finden, wie wir dieses Gleichgewicht von Speicher zu Laufzeitkomplexität ein Stück weit so verschieben, dass wir halt mehr rechnen, aber dafür weniger Speicher brauchen.
Die
Und
andere Alternative wäre,
ich
viel
glaube,
mehr
sie sind.
Speicher auf die Grafikkarten zu packen. Aber das ist vielleicht auch langfristig nicht der beste Ansatz, auch wenn wir uns alle mehr Speicher wünschen. Aber ja, Entschuldigung.
Es muss,
Ja.
also es braucht irgendwann mehr Speicher, es
Ja.
geht ja nicht anders. Es wird da auch, glaube ich, also ich habe das Originalpaper tatsächlich nicht Wort für Wort gelesen. Ich habe mal drüber geskippt und dann Colindus, nicht Colindus, doch Christoph
Ja, er heißt bei uns im
Riedels
Forum
Text
Kolindo
hier,
und ja.
genau. Ich war gerade, oh, habe ich was Falsches gesagt? Den habe ich gelesen dann. Denn wie gesagt, das Bäume rendern an sich, das ist, dass man Bäume so prozedural rendern kann, das haben wir zum Beispiel im Bachelor schon als kleines Programmierpraktikum gemacht. Das ist an
So,
sich
what's
nichts
new?
Neues.
What's new?
AMD hat das jetzt auf Basis der DirectX 12 API relativ effizient, das heißt relativ, also wahrscheinlich in der bisher effizientesten Umsetzung, nicht direkt in Hardware, aber halt sehr hardwarenah umgesetzt, sodass es halt sehr performant läuft. Und sie haben das auch durchaus mit einer hohen Qualität, wenn man so will, gemacht. Ich würde behaupten, eine noch viel höhere Qualität, wenn man wirklich prozedural bleiben will und keine Texturen vorhalten will. Das ist ja die Sache hier. Es werden keine Texturen vorgehalten. Es wird die Geometrie halt eben zur Laufzeit erstellt, ne? Also man sagt halt dem Algorithmus ein Platt. Sieht ungefähr so aus, ne? Es ist ungefähr so ein Oval mit zwei Spitzen. Und du kannst es ein bisschen in die Richtung variieren und ein bisschen in die Richtung variieren, ne? Tob dich aus. Kein Platz soll aussehen wie das andere. Also sagt man
Ja.
hier nicht, aber es ist dann halt im Endeffekt das Ergebnis. Und dann macht das Ding halt grün und zwar ungefähr in dem Grünton. Und dann zeichnet da halt noch die feinen Äderchen rein und Das ist aber keine Textur, die darauf geklatscht wird, sondern das wird halt zur Laufzeit so generiert. Und idealerweise wird das auch nicht für jedes Blatt neu generiert, sondern wenn es ein Blatt generiert ist, dann wird das an der anderen Stelle quasi einfach wieder rüber kopiert. Es ist immer schneller, der Grafikkarte zu sagen, hey, du hast da ein Asset, kopier das mal eben rüber, als das Asset neu zu laden, wenn man es klassisch macht, oder halt eben neu zu generieren, wenn man es hier macht. Und sie haben das sehr effizient aufgebaut. Generell ist es bei einem Baum so, das ist jetzt unfassbar naheliegend. Ein Baum lässt sich in der Informatik als Baum darstellen. So.
Ich verstehe schon, was ich meine.
Du hast oben so einen Knoten und dann gehen da zwei Äste ab oder mehrere, dann hast du da wieder zwei Knoten dran hängen, dann kommen wieder zwei Äste. Das ist die geilste Datenstruktur der Informatik, weil sie unfassbar viele Vorteile hat.
Ich wusste, dass dir das Thema heute Freude bereitet, Fabian. Ja? Ist es auch direkt gefühlt kühler bei dir im Raum geworden, oder?
Ich meine, das Ding heißt ja Baum, weil es halt eben von seiner Struktur an einen Baum erinnert. Und Bäume lassen sich, oh Wunder, gut als Baum darstellen. Ne? Man hat oben als Knoten dann halt eben den Standort, dann kommt, also mit Stamm, dann gehen davon ab dann halt die Äste, die Zweige, die Blätter. Ich habe es eben schon gesagt, es liegt auf der Hand, das eigentlich so zu generieren dann. Und das geht gut. Ne? Man kann da auch viel Spaß mit haben. Das ist eine interessante kleine Programmierübung. Sie haben es jetzt halt in einer High-Performance-Variante, wenn man so will, gemacht. Und sie haben es auch ein bisschen aufgebohrt gemacht mit Lot, also Level of Details haben sie reingebracht. Sie haben Jahreszeitenwechsel reingebracht. Klar, man kann diesem prozedural generierten Baum dann sagen, das ist immer sehr schön, die klassische Funktion, um dann zum Beispiel die Blätter loszuwerden, die hieße Kill All Children. Das ist immer schön, weil die Blätter natürlich
die alten Informatiker-Knoten
des Baumes sind. Die heißen dann, die sind dann immer die Kinderknoten und wenn man die loswerden will, dann werden die gekillt und dann fallen die Blätter halt. Ja, so. Um das jetzt salopp drüber zu sprechen. Also man kann da sehr viele Sachen machen und der Vorteil bei all dem ist eben, ich habe es schon angesprochen, es werden keine Texturen geladen, es werden keine Assets geladen, das passiert alles auf dem GPU-Chip im Endeffekt, sogar das Setzen der Farbe passiert auf dem GPU-Chip, man muss halt den Code laden. Aber der Code dafür, das sind, 51 Kilobyte. Also das passt halt in die Cache.
Genau, dann haben sie halt 1,5 Gigabyte an Shadern und diesen WorkGraph, den man laden muss. Aber wenn man die halt abgelegt hätte, also die Texturen dafür, dann hätte man halt 35 Gigabyte Speicher. Also klar haben sie sich das auch so ein bisschen
zurechtgebastelt, ne? Genau, also da würde ich jetzt noch zwei Sachen zu sagen, warum das so ein bisschen eine Milchmädchenrichtung ist. Zum einen, genau, du hast es schon angesprochen, eigentlich sind es drei Sachen. Diese 51 Kilobyte, das ist halt
das Rezept.
Quasi der, das ist das Rezept für die Bäume. Jetzt brauchst du aber noch den Code für den Koch. Und dieser Code für den Koch, der hat 1,5 Gigabyte. Klingt jetzt nicht viel, aber
das sind halt nur die Bäume.
Das kann Bäume darstellen. Das ist jetzt kein Koch, der außerdem noch, also Büsche und so, das würde man leicht ableiten können. Aber wo prozedurale Generierung schnell an ihre Grenzen gerät, sind dann Objekte, die halt eben nicht mit so einer bestimmten Zufall, also Pflanzen, super. Aber wenn ich jetzt ein Tier darstelle, dann ist es nicht egal, wo genau die Arme und Beine aus diesem Tier rauskommen und wo die Augen und wo das Geweih oder was auch immer. Wenn das prozedural randomisiert ist, also beim Geweih, okay, das geht wieder sehr gut, das Geweih selbst. Aber wenn dann das Geweih aus dem Hintern kommt, dann sieht man dann wieder sofort, okay, da läuft was fehl. Das wäre die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, diese 51 Kilobyte, die können Sie im Cache ablegen und deswegen ist das Ganze so schnell. Aber wenn Sie halt eben unterstellen, die Laufzeit, die Rechenleistung der Grafikkarten, die sind stärker gestiegen als das Speicherpendant, dann haben Sie natürlich einerseits im Verhältnis zur Speicherkapazität recht. Zwar nicht im Compute-Bereich, im Compute-Bereich ist die Speicherkapazität auch stetig gewachsen, aber im Gaming-Bereich haben wir da ja seit einigen Jahren ein relativ langsames Wachstum.
Wieso? 50, 90, 32 aber, Gigabyte, hör mal auf.
Aber selbst bei den Gaming-Grafikkarten ist der Speicher unfassbar viel schneller geworden und damit meine ich jetzt nicht GDDR7 per se, sondern vor allem die Cache-Infrastruktur wurde extrem aufgebohrt. Wir haben ja seit RDNA 2 den Infinity Cache, also den riesigen Level 3 Cache, und bei Nvidia ist ja mit Ada Lovelace der Level 2 Cache explodiert. Und klar, wenn man sich dann nur die Netto-Speicherbandbreite anschaut, also VRAM zu GPU-Chip, dann ist es nicht so stark gewachsen wie die Rechenleistung. Aber brutto, weil der Cache so viel größer und halt auch extrem schnell geworden ist, das sind immer ganz andere Verhältnisse.
Ja, auch bei Nvidia.
Also der VRAM ist ja schon, ne, also Grafikspeicher ist ja schon sehr schnell. Wenn man das mit RAM vergleicht auf dem PC, dann denkt man sich ja schon, was ist denn das hier für ein Lama DDR5-Regel.
Ja, und deswegen fällt man ja auch bei den IGPUs dann wieder vom Glauben ab und fragt sich, das kann doch eigentlich gar nicht sein, warum ist das Zeug so langsam, und mit DDR5 8000 habe ich doch eigentlich schon die und die Bandbreite, aber ja, der Cache,
also den haben die halt immer nicht, noch ein Faktor 10 bis 20. Das ist immer noch ein Faktor 10 bis 20, wie der Grafikspeicher dann in Summe schneller angebunden ist als der Arbeitsspeicher, aber der Faktor ist nochmal viel größer, wenn man dann auf den SRAM, auf den Chip geht, also die Speicherzellen, die direkt in der GPU drin sind. Und deswegen ist die Bruttobandbreite im Endeffekt im Gleichschritt gestiegen mit der Rechenleistung. Also das stimmt nicht per se, dass man, wenn man sagt, die Rechenleistung ist stärker gestiegen als die Bandbreite. Brutto, sofern man jetzt keinen Workload hat, wo man auf seinen gesamten VRAM in jedem einzelnen Rechenschritt komplett zugreifen muss, ist die Bandbreite im Endeffekt genauso stark gestiegen, sonst würde das ganze Compute-Konzept einer GPU auch nicht mehr aufgehen. Das muss im Gleichschritt.
Ich habe noch zwei Fragen.
Sich bewegen.
Nee, du bist aber noch nicht.
Und ich habe noch das dritte Aber.
Und dann.
Was machen wir jetzt zuerst? Nee, dann stell du mal eine Frage, damit der Monolog aufgebrochen.
Du hast vorhin schon Nanite angesprochen in der Unreal Engine 5, womit ich ja auch Dinge unfassbar komplex darstellen kann, ohne jetzt die Laufzeit derart zu verlängern, wie ich es hätte früher machen müssen, weil die Grafikkarte 98.000 mal mehr rendern hätte müssen. Wo ist jetzt der Vorteil dessen? Also der Rechenaufwand bei Nanite, weil es auf klassischem Rendering oder Ablegen von Assets im Speicher basiert, ist halt immer noch größer als das, was jetzt hier AMD präsentiert und was ja auch Nvidia mit Neural Shadern vorhat. Weil da habe ich halt, da schneide ich diesen Renderzopf ja fast komplett ab, sage ich mal. Oder warum setzt sich nicht die Unreal Engine 5 durch mit Nanite? Und das ist ja alles nur theoretisches.
Ich würde behaupten, es setzt sich durch. Ich würde behaupten, das, was Epic da macht, das setzt sich durch. Also wir haben ja auch diese Mesh-Shading-Geschichte als Bestandteil von DirectX 12. Das geht ja so ein bisschen in diese
Nanite-Richtung.
Ich will da jetzt kein Halbwissen in den Podcast posaunen. Was die Renderleistung angeht, was da den Bedarf angeht, also das prozedurale Generieren, das Rendern von so einer Platte ist ja an sich erstmal einfacher, weil es ja im Zweifelsfall, also man sieht es ja auch in AMDs Demo, aus der Ferne sieht alles ganz gut aus, wenn man nah rangeht, wirkt es dann doch sehr platt.
Ja, und die Demo natürlich, wer jetzt da einfach nur mal reinspringt, das ist auch bei uns direkt über die Testseite dann noch zu finden, und ich verlinke es in den Shownotes, und neulich eine Witcher 4 Tech-Demo zur aktuellen oder zur zukünftigen Unreal Engine geguckt hat, der denkt erstmal, was ist das denn hier bitte? Ja, Teletubbies oder was?
Ja, so in etwa. Da geht es ja nur um
Grundsätze. Ja, genau.
Ne? Das ist keine Grafik-Tech-Demo so. Und also diese Assets, die müssen ja trotzdem gerendert werden. Ob die jetzt prozedural generiert sind, über den klassischen Algorithmus, oder ob sie aus dem VRAM geladen sind. Oder ob sie zur Laufzeit über Neural Shaders erzeugt oder bearbeitet wurden. Das ist ja, also diese Neural Shading-Geschichte, das ist sehr ähnlich. Es ist ein anderer Ansatz für, oder es ist eine andere Technik für den gleichen Ansatz im Endeffekt. Sachen zur Laufzeit machen, um sie halt nicht aus dem Speicher laden zu müssen. Und das kann einem halt Vorteile bringen, was die Speicherauslastung vor allem angeht. Und AMD spricht hier ja jetzt von 51 Kilobyte zu 35 Gigabyte. Und das ist, würde ich behaupten, eine Milchmädchenrechnung. Denn wer irgendein aktuelles Spiel zuletzt gespielt hat, ne? Nehmen wir zum Beispiel Kingdom Come Deliverance 2.
Das sind eine Menge
2.
Bäume.
Wunderschöne böhmische Wälder. Riesige Wälder. Größere Wälder als AMD sie hier prozedural generiert hat, und ich würde auch behaupten, die sehen auch besser aus, was jetzt nicht schwer ist, ne? Aber Ich würde behaupten, das haben sehr viele Leute gespielt, die eine Grafikkarte haben, die weniger als 35 GB Speicher hat. Und es hat ja geklappt. Wie AMD auf diese 35 GB kommt, ich vermute, sie sagen einfach, naja, bei uns ist kein Blatt genau wie das andere. Jedes Blatt weicht zumindest Millimeter vom anderen Blatt ab. Und weil die ja alle prozedural generiert sind und auch dieses Muster innerhalb der Blätter zum Beispiel prozedural generiert ist, gibt es dann tatsächlich statistisch betrachtet wahrscheinlich kein einziges
Während die
Blatt, das so aussieht wie das
anderen
andere.
4 Millionen verschiedene Blätter hinterlegt haben.
Genau, also, und wenn man das jetzt exakt so, wie es da ist, abbilden würde, über ein klassisches Rendering mit Assets und Texturen, dann bräuchte man halt auch entsprechend viele Texturen, auch wenn das in der Praxis natürlich niemand machen würde. Niemand würde 4 Millionen Texturen für Blätter in ein Spiel packen, ne? Da gibt es dann halt paar Handvoll, vielleicht ein paar hundert Texturen, und dann wird halt zufällig ein Blatt gewählt, oder man packt überall halt das gleiche Blatt, also man weiß fest, welches Blatt wohin kommt, aber im Endeffekt liegt die Textur für das Blatt in 100 Variationen vor und das Spiel bedient sich daran. Es hat nicht für jedes, nicht jedes Blatt, das in einer Spielwelt zu sehen ist, hat seine eigene Textur. Das wäre absurd. Es wird auch nicht jedes Blatt, das zu sehen ist, mit verschiedenen Texturen neu geladen vom Speicher in die GPU, wenn man so möchte. Das wird einmal geladen, dann wird es kopiert und irgendwohin verschoben, gedreht, skaliert und so weiter und so fort. Also wenn man es wirklich ganz naiv so nachbilden wollen würde, wie AMD es jetzt hier prozedural generiert hat mit Assets, Texturen, ja, man käme auf 35 GB. Es würde aber niemand so machen, der weiß, was er tut. Und es sähe deswegen auch nicht per se schlechter aus. Dann sind wir ganz ehrlich, niemand geht hin in der Spielwelt und schaut sich alle 4 Millionen Blätter in einem Wald an und sagt dann, aha, das Blatt sieht jetzt genauso aus wie das andere Blatt. Das ist schlecht. Das
Aber der
ist
Vorteil
nicht AAA.
gegenüber
Das macht
Unreal
niemand.
Engine 5 mit Nanite, und Nanite sorgt ja in erster Linie dafür, dass es alles noch viel detaillierter aussieht, auch wenn ich da nicht die Rechenpower reinstecken muss, wäre immer noch weniger Speicherbedarf.
Also, ja, wenn du nur einen Wald
Ja, klar.
darstellst, also
Ja,
du hast ja halt diesen 1,5 GB
für
Overhead für
den
den
Koch,
Koch.
ja.
Und der kann Bäume. Und wenn du jetzt halt noch ganz andere, also
Felsen
das
und
auf
so. Ja,
Pflanzen zu
schon klar.
übertragen, ja, relativ
Okay,
easy, ne?
Felsen vielleicht auch, weil das ist
Aber
mir auch wieder egal, ne? Die
das kann man auch. Also alles, was so ein
ja,
bisschen,
natürlich. Ja. Ja.
was nicht irgendwie eine inhärente Symmetrie oder sowas hat, ne?
Verstehe.
Also Lebewesen, also Tiere, sehr, sehr, sehr schwierig prozedural generiert. Höchstens einzelne Bestandteile. Aber zum Beispiel für Haare kann man es sich vorstellen. Für ein Bart, für das Geweih, ich habe es eben schon angesprochen, für Fell. So. Aber das ist ja, sind ja auch schon wieder Geschichten, wo Nvidia mit
Ja, da gibt es ja auch
diesen
schon
Neural
eigene
Shaders dann
Ansätze.
am Start ist. Ja. Also ich will das jetzt nicht zerreißen, als das, was AMD da macht, hat keine Zukunft und ist Blödsinn. Nee, es ist sehr interessant, was sie da gemacht haben. Es ist ein toller Ansatz, es ist schön, dass sie das gemacht haben. Es zeigt, was möglich ist. Und gerade, dass es halt immer so viele verschiedene Wege zum Ziel gibt in der Computergrafik oder Informatik generell, ist ja eine Sache, was das so toll macht. Aber ich glaube nicht, dass es sich in dieser Hinsicht in der Zukunft in Spielen etablieren wird. Ich glaube, es geht eher entweder Richtung Mesh-Shading Nanite, so wie Unreal das macht, und dann halt mittel- bis langfristig zu den Neural Shadern, wie Nvidia es macht. Ich glaube, das hat noch mehr Zukunft.
Ja, und ja, Unreal Engine 5 ist mächtig wie nie. Ne? Also jetzt auch The Witcher, ne? Großes Studio, lässt die eigene Engine hinter sich und wechselt dahin. Aber es ist ja nicht das einzige Beispiel, sondern so viele Spiele erscheinen es in der Unreal Engine 5. Quasi Standard kann man noch nicht sagen. Ja, dafür ist es auch für kleinere Entwickler einfach weiterhin zu teuer. Oder wenn ich eine gut gepflegte Engine habe, dann gehe ich halt damit. Du guckst
Ich glaube,
skeptisch. Du sagst quasi
also
Standard.
ich glaube gerade
Ja,
für
wobei die zahlen
kleinere
ja gar nichts.
Entwickler
Ja,
ist diese
richtig.
Engine
Die gehen ja unter dem
extrem
Radar durch, ne?
interessant.
Ja, du hast
Also ich
recht.
glaube, du kannst 1 Million Umsatz erstmal machen, bevor du
Ja,
was
ich hatte
zahlst. Und dann
100.000
geht das
im
halt
Sinn, aber ich
los, je
glaube, die Hürde
nachdem.
ist höher. Ja.
Ja, sie haben es auf 1 Million erhöht irgendwann mal. Und dann, klar, gibt es da relativ hohe Kosten, wenn du keinen speziellen Deal mit Epic gemacht hast. Aber da ist ja irgendwie immer was möglich. Und dann erlaubt dir diese Unreal Engine 5, aber als Double-A-Entwickler im Endeffekt die Grafikqualität eines Triple-A-Studios zu produzieren. Die ganzen Assets, die dann halt
auch hinterhängen, ja, das ist ja...
Also nicht nur die, ja, also die Assets sind die eine Geschichte, gerade die Animationen oder die Meta-Humans zum Beispiel, klar, der Asset Store auch, also du hast da so eine riesige Komplettlösung, die Epic da inzwischen anbietet, was sie im Endeffekt nur finanzieren konnten, weil Fortnite ihnen halt, es hat eine Goldgrube. Mit
Skins, man muss es immer wieder betonen.
Also ich sehe da jetzt, ja, also das ist schon ein sehr potentes Paket. Und der Vorteil daran ist natürlich, und das ist ja auch das, was AMD halt hier wieder hat, sie brauchen ja verschiedene Levels of Details für ihre Bäume. Wenn man näher rankommt, müssen die höher aufgelöst werden. Das ist ja die Geschichte, die du mit der Unreal Engine, also mit Nanite, dann komplett erschlägst. Du brauchst ja kein Level of Detail mehr, weil das ja dynamisch erzeugt wird. Also sind wir auch schon wieder bei der Geschichte. Das ist auch schon wieder ein Ansatz, wo man eigentlich sagt, naja, wir geben halt ein bisschen mehr Rechenleistung rein, sodass wir die Level of Details zur Laufzeit
anpassen,
wenn man so will. Ja. Ist jetzt wieder sehr oberflächlich, aber dafür müssen wir sie halt nicht vorhalten.
Oder nachladen. Ne?
Ja. Und wenn man es ganz weit denken will, Raytracing ist die gleiche Geschichte. Also wenn man die Beleuchtung, das ist jetzt, wenn man jetzt diese Milchmädchenrechnung von AMD hier mit diesen 51 Kilobyte zu 35 Gigabyte fortführt und man sagt, wir möchten eine Beleuchtung haben, wie sie uns Path Tracing in Indiana und Jones und der große Kreis gibt. Mir ist jetzt gerade das Beispiel eingefallen, weil es gibt ja das Thailand-Level in diesem Spiel und man ist da die ganze Zeit in diesen Hütten und es sieht fantastisch aus mit Path Tracing, wie das Licht durch diese halb zu ein Fenster reinkommt und alles perfekt realistisch umgebungsverdeckt ist. Ich höre,
wie die Temperatur bei dir im Raum weiter sinkt.
Ich glaube, sie steigt eher, wenn ich von sowas rede. Die 4080 schwitzt schon, wenn sie das nur hört. Und naja, dann bewegt sich die Sonne halt eventuell noch, ne? Und man könnte all das natürlich auch als Asset hinterlegen. Man könnte Shadow- und Lightmaps hinterlegen und die dann alle paar Sekunden austauschen, je nachdem, wie sich die Sonne dreht. Dann würde man das ohne Raytracing hinbekommen. Das ist
ja auch das, was man ja macht. Also vielleicht nicht in diesem Detailgrad eben, aber weswegen ja manche Spiele
mit Raytracing
es immer noch schwer haben, gegenüber Classic Rasterizer anzustinken, weil genau das halt getan wurde.
Und dann hat man aber Situationen, wo mehr als die Hälfte des Speicherplatzbedarfs eines Spiels, also auch auf der SSD dann halt, aber später dann halt auch eventuell im VRAM, für Light- und Shadow-Maps drauf geht. Wenn man das alles quasi vorab im Studio bei der Entwicklung geraytraced hat, das Ergebnis gespeichert hat, auf quasi einer Textur mit hell und dunkel und die dann über alles drüber legen muss. Aber man braucht halt so viele, dass es für alle Situationen passt. Und wenn es eine dynamische Spielwelt ist, sind das extrem viele Situationen, das explodiert von der Speicherkomplexität. Und das ist dann auch wieder die Geschichte. Ne? Man tauscht im Endeffekt jetzt, indem man das Raytracing nicht im Studio macht, sondern beim Spieler direkt, tauscht man extrem viel Speicherbedarf ein, der wegfällt, hat dafür dann aber einen höheren Rechenleistungsbedarf beim Spieler.
Fabian, ich danke dir. Ich habe jetzt verstanden, was ich ja die Tage auch schon gelesen habe. Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Fazit am Ende dieses ersten, etwas längeren Segments in unserer heutigen Episode, an der jetzt auch noch eine Hausaufgabe ansteht. Was sind denn eurer Ansicht nach die größten Baustellen in der Spielegrafik? Ist es die Natur? Sind es die Animationen? Ist es die Menschen? Ist es die Beleuchtung? Würde mich mal interessieren. Also, was würdet ihr sagen? Wo muss jetzt endlich mal was passieren? Oder wo ist zuletzt vielleicht auch endlich mal was passiert? Klar, die Tech-Demos, gerade jetzt der Unreal Engine 5, die sehen halt einfach krank aus. Aber wir wissen auch, dass die wenigsten Spiele dann die nächsten Jahre schon so aussehen werden. Weil es dann doch, auch wenn vieles von alleine schon oder automatisiert stattfindet und man die Engine übernimmt, ja dann, ja auch so eine Tech-Demo wird ja gut kuratiert auf die Beine gestellt und es sind dann eben nicht 1000 Level, genau, also, Räume und Tages, also, ja, da hat dann auch einer viel Zeit also reingesteckt.
Die Unreal Engine 5.6, die kann man jetzt, wenn man nicht CD Projekt Red ist, oder das haben bestimmt auch noch andere Entwickler vorab bekommen, aber als Normalo kann man die jetzt seit ein paar Tagen halt nutzen. Und so ein Spiel entsteht nicht in ein paar Tagen. Es braucht Jahre Vorlauf. Und The Witcher 4 braucht ja auch noch ein paar Jahre. Also klar, das dauert immer lange, bis das dann...
Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie man mit mehr Laufzeit, aber möglichst wenig mehr Laufzeit, Speicher einsparen kann. Und jetzt kommt ein Video um die Ecke und gibt uns viel mehr Grafikspeicher. Denn,
hoffen wir mal.
Ja, denn ja, die ist, letztendlich ist es ja aber auch mal wieder der uns wohlbekannte Lika Kopite 7 Kimi, nennen wir ihn einfach mal. Ein großer Kimi Räikkönen-Fan, daher kommt das ja, glaube ich. Und Formel-1-Rennfahrer voriger Zeiten, vergangener Zeiten, der ja anfänglich im Mai, glaube ich, ging es um die RTX 5080 Super und jetzt am Wochenende um die 5070 Ti Super und die 5070 Super erste Eckdaten geteilt hat. Und wir erinnern uns alle an Ada und insbesondere an Ampere, wo das ja alles alle 5 Tage anders war, teilweise alle 12 Stunden und möglicherweise auch immer einen wahren Hintergrund hatte, weil es Überlegungen gewesen sind, weil Nvidia wirklich in die Richtung überlegt, getestet, mit Partnern gesprochen, weiß der Geier. Er hat dann auch selber ja eine Pause eingelegt damals. Es war doch bei Ampere oder was? Nee, es war bei Ada Lovelace, ne? Das war bei RTX 4000, wo das doch absurd war teilweise. Da hat er doch erstmal eine Pause gemacht und bei Blackwell hat er aber alles relativ sicher getroffen. Und jetzt kommt er relativ früh, weil wir gehen eigentlich nicht davon aus, dass das schon dieses Jahr passiert, sondern eher dann Anfang des Jahres, wie bei RTX 4000 Super, diese Infos zu den 3 Super Refreshs geteilt. Und da kann man ja erstmal festhalten, es wären, wenn es so kommt, 5080 Super, 5070 Ti Super und 5070 Super, genau die 3 Modelle, die es auch in der vergangenen Generation als Supermodelle gegeben hat. Und es gibt einen roten Farben, Fabian, und das ist, es gibt mehr Grafikspeicher. Und das ist dieses Mal ja auch total simpel möglich, weil ich kann eigentlich alles lassen, wie es ist. Und ich gebe den Karten dann einfach die 3 GB GDDR7 Chips, die ja bisher nur in der 5090 Laptop GPU zum Einsatz kommen, damit die 5080 für Desktop im Laptop nicht 16, sondern 24 GB hat. Und in den großen RTX Pro 6000 Karten, die dann halt bis auf 96 GB kommen mit 3 GB Chips und doppelt bestückt, also vorne und hinten.
Ja, also das die Gänsefüßchen beim Einfach, die kannst du tatsächlich weglassen.
Ja, es ist halt, ja.
Im Vergleich zu dem Aufwand, den man vorher hatte, nämlich man muss das Speicherinterface aufbohren, mehr oder Platz
Clamshell,
auf
dem PCB, was ja, suchen, oder Clamshell machen. Ne? Das muss man auch mal aufpassen, dass das nicht auf die Latenz geht und ja.
Ja, es ist halt wirklich sehr einfach. Und wir haben uns ja schon gefragt, warum nicht zum Start. Ne? Nvidia sagt, ja, die Kapazität ist noch nicht da.
Ich würde behaupten, ne? Das Volumen nicht. Ja. Hätten sie auch warten können.
Genau, also es gibt noch nicht genug 3 GB Chips. Ich würde behaupten, es ist einfach aus dem Grund, weil sie wussten, Leute kaufen es und dann kaufen sie halt nochmal.
Ja, oder die es jetzt kaufen,
wenn ich jetzt super, dann halt die nächste Generation. Das haben wir bei Nvidia schon seit Ewigkeiten, die Geschichte. Ich finde es aber interessant, dass sie es auch für die 5070 Ti machen. Ne? Also die 5080, die braucht es dringend. Die ist ja furchtbar uninteressant, weil sie zum einen die schlechteste 80 ist, die wir aller Zeiten. Es gab nie die GeForce 80, die halt einen geringeren Leistungssprung hat als die. Und sie kommt ja nicht mal über die alte 90. Und dann liegt sie auch nur, das zum einen, dann liegt sie aber auch nur so 10-15%, 20, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es waren nur so 10-15% vor der 5070 Ti, oder?
Ja, ja, und hat auch nicht mehr Speicher.
Und hat auch nicht mehr Speicher. Also, dass die irgendeinen Anreiz braucht, sehe ich absolut. Also klar, man kann natürlich sagen, ja, das ist halt die beste GeForce, die man sich leisten kann, weil alles darüber ist halt komplett absurd. Und das ist auch die beste GeForce, wo man kein neues Netzteil braucht oder was auch immer.
Ja, aber sie ist halt trotzdem, ärgert man sich, dass man nicht Ende letzten Jahres, naja, Mitte letzten Jahres sich eine 4090 gekauft.
Mitte letzten Jahr, ja.
Mit 24 GB.
Und dass man bei der 80 einen Anreiz braucht, zum einen den Chip auch nicht stärker aufbauen kann, denn der ist ja schon am Vollausbau, nach dem, was wir wissen, dass man dann einen Anreiz braucht und dass man sich das jetzt auch erlauben kann, der 24 zu geben, weil das High-End-Modell ja nicht nur ohnehin mehr hat, sondern zwar, also 32, sondern weil Nvidia ja die Lücke zwischen 80 und 90 über die letzten 3 Generationen auch so weit vergrößert hat, dass es jetzt kein Problem mehr ist. Ne? Also wir hatten ja die Geschichte bei der RTX 30. Genau, wir hatten ja die Geschichte bei der RTX 3080, wo es immer wieder, jahrelang, schon vor Release und ewig, Gerüchte gab, dass wir die RTX 3080 mit 20 GB sehen werden, die ja angeblich sogar aufgelegt und gefertigt wurde, dann aber nie veröffentlicht wurde. Und das Problem bei der Geschichte war halt, also würde ich behaupten, eine RTX 3080 mit 20 GB, da hätte
ja,
niemand
eine 3080 3080 Ti, 3090, die hat ja nichts getrennt außer der Speicher.
Ja, da waren 10% dazwischen komplett irrelevant. Und preislich war es ja aber
Welten.
das Doppelte. So. Und dann hatten wir ja bei Ada die Situation, dass die Schere bei der Leistung zwar ein bisschen auseinanderging und beim Speicher es nicht mehr ganz so krass war. Dafür war dann aber preislich natürlich die 4080 erstmal sehr nah an der 4090. Ich will betonen, sie hat trotzdem das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis zu jedem Zeitpunkt. Aber ja. Und jetzt mit der 50er-Serie ist der Abstand, die Schere ist so weit auseinandergegangen, dass es eigentlich egal ist, wie es preislich aussieht und was der
Ja,
Speicher macht.
aber
Die
was
5090 ist
wir,
trotzdem eine
zumindest
andere
gibt es die
Liga.
Gerüchte noch nicht, und das finde ich auch erwähnenswert, was wir offensichtlich nicht bekommen werden, ist eine RTX 5080 Ti, die den großen Chip ein bisschen einstampft und dann fast 5090 Leistung mit 24 GB. Die gibt es, glaube ich, wieder nicht, oder?
Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen und ich glaube, wir kamen auch
Wir
schon
haben
zum
gesagt, das
Konsens, dass
kommt
es das
nicht,
nicht
ne? Der
geben
Chip
wird,
ist viel zu
oder?
groß und
Ja.
also ja. Glaube ich
Also im
nicht, aber
Endeffekt,
das
den, also
bleibt
ich,
dabei.
der,
Das wird nicht
der,
kommen.
ja, nee, sehe ich genauso, es wird nicht kommen, denn der eingestampfte, also der zusammengestauchte 5090-Chip, das ist ja die 5090.
Ja, ich meine, man müsste den halt wirklich. Also die 5080 ist ja halb so groß, der Chip. Ja, ich meine, gut, ja, man könnte natürlich die 5090 noch um zwei Shader-Cluster reduziert als 5080 die verkaufen, aber ja, warum? Also dann aber auch nur
Ich meine,
100
wir haben
Euro
jetzt
günstiger. Also.
die 5090D und die wird aber doch, da bist du jetzt, glaube
Ja, die
ich,
kriegt
wieder auf
nur
dem aktuellen
24 GB
Stand.
Speicher.
Aber ich glaube, der Ausbau der
Ja,
GPU-Platt
die sollte ja so
gleich,
gleich
oder nicht?
werden, ja.
Ja. Und das ist ja schon, also wenn man sich da den Vollausbau anschaut, der ist ja, also GB202 Vollausbau, der ist ja nochmal
Ja,
ein Stück
das sind ja
stärker als die
24.000
5090.
Shader, ne, statt 21 noch was, ja.
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 Also da fehlt ja schon ein bisschen was, den noch stärker zusammenzuschneiden. Das ist so ein großer, so ein teurer Chip. Ich glaube nicht, dass
Aber
das würde sich
zurück zu
nicht
den
lohnen.
Super.
Und das würde sich auch aus einer marktwirtschaftlichen Sicht nicht lohnen. So, aber zurück genau zur 5080, dass es die mit mehr Speicher gibt, ja, sehe ich ein. Die braucht ein
Aber
Argument.
wahrscheinlich eben nicht
Und
mit
das
mehr
ist das
Shader,
richtige
weil wir davon
Argument.
ausgehen, dass die 84
Ja.
Streaming-Multiprozessoren schon der Vollausbau sind. Also geht nicht mehr. Das Gerücht
Ich.
war jetzt 400 Watt, also 40 Watt mehr TDP, ja, mehr Speicher und ja, gib ihm Takt. Okay.
Genau, also die bleibt, die wird jetzt nicht zur super tollen Grafikkarte, weil die Basis einfach nicht da ist dafür, aber zumindest passt der Speicherausbau dann zur Leistungs- und Preisklasse. Umso interessanter finde ich oder bemerkenswerter, dass wir bei der 5070 Ti ja jetzt auch die Gerüchte haben, dass es die mit 24 statt 16 GB geben soll. Und klar, es erscheint ja vielleicht sinnvoll im Anbetracht der 5070, die ja mit 18 GB kommen soll, sodass
Genau,
man
weil
dann sich
also
wieder
alle
fragt,
drei
na,
sollen
okay.
halt 50% mehr Speicher haben, weil die Speicherkapazität
Genau.
der gleichen Anzahl Speicherchips um 50% von 2 auf 3 GB pro Chip steigt.
Aber wir müssen ja bedenken, entgegen dessen, was die Namen suggerieren, liegt eine 5070 Ti ja näher an der 5080 als an der 5070. Und wenn Nvidia jetzt auch die aufbaut mit 24 GB, dann frage ich mich wieder, dann haben sie den Vorteil, den großen Bonus, den sie der 5080 gegeben haben, damit die sich verkauft. Im Vergleich zu 5070 Ti, denn ich persönlich sehe keinen Grund, warum man sich eine
Ja,
5080 statt
aber
einer
wenn diese
5070 Ti
Gerüchte
kaufen
hier wirklich
sollte.
Hand und Fuß haben, dann haben sie ja zumindest eine Sache getan, nämlich diesem Leak zufolge, der ja wirklich früh zu sein scheint. Wir haben Anfang Juli, die Gerüchte sind von Ende Juni, also wir reden hier von einem halben Jahr Vorlaufzeit. Da mag sich wirklich auch noch eine Menge ändern. Es sei denn, die Dinger kommen doch plötzlich alle zu Gamescom und keiner hat es gesehen. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, das ist so. Aber
Ich
zurück zum
könnte mir
Thema,
halt
was
höchstens.
Nvidia dem Gerücht zufolge nicht gemacht hat, ist der 5070 Ti, die ja auch den GB203, wie die 5080, nutzt, mehr Shader zu geben. Denn da soll es bei 70 bleiben. Da könnte man ja locker bis zu 84 von der 5080 hat man ja eine Menge Spielraum. Aber das tut Nvidia wohl nicht. Also dem Leak zufolge wird es Nvidia nicht machen, weil dann würde das, was du gerade gesagt hast, wirklich komplett ad absurdum geführt. Ne? Die 5070 Ti würde nicht nur wieder genauso viel Speicher haben wie die 5080, sondern weil sie das Potenzial hat, würde sie noch näher ranrücken. Und die 5080 kann nicht schneller werden. Also es, ja.
Also, ich meine, das Ding ist halt, wie gesagt, ne, aktuell, ich sehe keinen Sinn, sich eine 5080 zu kaufen, statt einer 5070 Ti. So. Wenn man der 5080 jetzt 24 GB gegeben hätte, dann hätte ich den Case gemacht, ja, in UHD, wenn man damit lange, ne, wenn man die lange halten will, auf jeden Fall 5080 wählen. Aber wenn sie jetzt beide auf 24 aufblasen,
Ja, dann
dann.
sagst du wieder, ich nehme die günstigste Grafikkarte mit dem
Ja.
Speicherausbau. Ja, okay. So,
Genau,
dann geben wir
ja.
jetzt die 5070, du hast schon gesagt, ne, aus 12 mach 18 GB und die soll, wieder Sternchen dran, der Leak frühe Leak von jetzt, von dem Kopite-Serie, Kopite 7 Kimi, die soll von 48 auf 50 aktive Streaming-Multiprozessoren anwachsen, also ein paar mehr Shader bekommen und deswegen auch wieder Schritt machen von 250 auf 275 Watt. Bei der TI Super hieß es 350 statt 300 Watt. Also auch da müssen wahrscheinlich taktmäßig wollen sie da ein bisschen noch was rausholen. Wobei das auch so eine Sache ist, wir haben ja bei ADA gesehen, eigentlich kratzen die ja alle nicht unbedingt an ihrem TDP-Limit. Was heißt unbedingt? Die kratzen eigentlich in der Regel nicht am TDP-Limit in den Spielen. Und TDP erhöhen bringt auch nicht mehr Takt, sondern ich muss einfach den Takt prügeln, dann kriege ich mehr Takt, ohne den TDP stärker auszunutzen. Also das finde ich hier auch noch so ein bisschen seltsam. Ne? Die sollen alle mehr verbrauchen, aber das, wenn das nicht alles der Speicher frisst, dann ergibt es für mich auch keinen Sinn, weil von mehr TDP hat ADA in der Regel, Blackwell in der Regel
also nichts. Vielleicht, aber das glaube ich nicht, vielleicht haben sie tatsächlich an der Fertigung nochmal gearbeitet und das ist eine neue Fertigungsstufe, die zwar immer noch 4N heißt, aber Intel einfach nochmal ein bisschen höher takten kann. Aber ja, dazu kommen wir jetzt gleich und das wird es definitiv nicht sein. Das kann ich garantieren. Aber was diese zwei SMs mehr bringen, oder bei der 4080 Super waren es ja, glaube ich, sogar vier SMs mehr. Und das ist ja komplett
verpufft. Also es kann doch nur sein, dass man da, dass Nvidia die 9070 wieder schlagen will.
Ja, das wird halt 1, 2, 3 Prozent kriegen.
Ich krieg nicht mehr bei der 5080 Super, ich krieg nicht mehr bei der 5070 Super. Okay, ich krieg auch nicht mehr bei der 5070 Super, es ist nur mehr Speicher. Aber wenn die jetzt mehr kriegt, dann habe ich doch wieder ein Argument zu sagen, warum nicht bei den anderen? Okay, bei der großen geht's nicht, also warum nicht GB202 bei der großen? Also ja, okay.
Ich vermute, der Yield ist da inzwischen einfach so gut und sie haben ja noch die Möglichkeit, diesen Chip anderweitig zu verwerten. Ich vermute, sie sagen einfach, komm, wir können den voll machen, macht für uns keinen Unterschied.
Eine Sache.
Und dann haben sie auf dem Papier halt nochmal
einen Vorteil. Eine Sache, die ich noch ansprechen, wir haben es nicht gebracht. Ich habe kurz wieder überlegt, ob ich es trotzdem bringe und einfach schreibe, warum wir es eigentlich nicht hätten bringen wollen. Aber das war dann wieder so eine perverse. Also, wir reden jetzt im Podcast kurz drüber. Es gab ja die Preisleaks, die UVP-Leaks. Red Gaming Tech, der hat ja in der Vergangenheit immer mal ein Korn gefunden. Aber ja, absurd. Also wenn die Dinger nicht morgen auf den Markt kommen, dann weiß keiner, auch nicht von den Partnern, auch nur im Ansatz, was die kosten werden. Da gibt es keine offizielle Verlautbarung von Nvidia. Da mag es irgendwo intern schon ein Blatt Papier geben oder ne, eine Boston Consulting Matrix mit so. Aber die kennt ja sonst auch keiner und ich behaupte, dann kennt sie Red Gaming Tech dieses Mal auch nicht. Ja, kein Mensch.
Ich würde behaupten, die erste Person, die den Preis kennt, ist Jensen, wenn er sich den Preis eine Stunde vor der Präsentation.
Ob es so läuft, weiß ich nicht, aber wir kennen das Spiel ja auch. Wir wissen ja, gerade was der UVP, das gibt, wenn es was unter NDA gibt, gibt es definitiv nicht den Preis. Ja, das wird bis zur letzten Sekunde geheim gehalten oder wirklich noch auch im Hinblick auf Wechselkurse. Ja, also wie muss ich den UVP in den USA ansetzen? Ich meine, da hat Nvidia keinen Wechselkurs und da wird das meiste Geld gemacht fürs Headquarter, oder da muss das Geld fürs Headquarter hin. Aber wie muss der gesetzt werden, dass der ganze internationale Umsatz irgendwie möglichst teuer in den Büchern landet? Ne? Weil wir machen ja nun mal die Finanzbuchhaltung in den USA und da wird der Umsatz reported, der weltweite, also ja. Ich wollte es nur angesprochen haben, warum wir nicht darüber berichtet haben. Es ist nee. Punkt. Käse.
Ich glaube aber auch nicht, dass sie, also die ADA-Superkarten, die wurden ja ein bisschen günstiger. Also vor allem ja die 4080. Ich glaube nicht, dass wir das dieses Jahr wieder haben, also dieses Mal wieder haben werden. Ich glaube, die bleiben ungefähr bei dem Preisbereich, wo sie sind. Vielleicht werden sie sogar ein bisschen teurer. Und dann nochmal zum Release. Ich könnte mir schon vorstellen, man weiß halt nicht, wie sich Blackwell verkauft. Ich hoffe ja schlecht.
Ich befürchte gut. Ja, also aktuell glaube ich schon. Sommer, ne? Aber
ja, sowieso. Also wer sich im Sommer bei 37 Grad eine 600 Watt Grafikkarte kauft, da muss man auch das
nicht davon
wollen.
Da
muss
man schon mal so fest sein. Angebote, aber sowas haben wir
jetzt dann doch. Ja, das ist die andere Geschichte, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das tatsächlich zum Weihnachtsgeschäft schon bringen. Ich würde aber auch eher auf Anfang nächsten Jahres tippen. Denn zum Weihnachtsgeschäft kann dann noch der alte Kram so richtig abverkauft
also werden. Also Gamescom-Präsentation?
Also Abverkauf nicht preislich, sondern...
Nein.
Glaube ich nicht. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube es nicht.
Glauben lassen hat.
Und was natürlich,
Ja.
sorry, was natürlich schade ist, ist, dass die 60er-Klasse wieder leer ausgehen wird. Also zumindest nach den bisherigen Gerüchten.
Ja, also aktuell sieht es so aus,
Denn
als
gerade
wäre es
der.
1 zu 1 Blaupause wie letztes Mal, wobei da hat ja nur die TI mehr Speicher bekommen, die ja auch den Chip gewechselt hat.
Das ist auch noch ein gutes Ding, wenn die jetzt alle mehr Speicher bekommen. Also 18, 24, 24. Bisher war es so, dass eine neue Grafikkarte nie unter dem Speicherausbau der Superversion war. Das einzige Mal, dass wir diesen Rückschritt hatten, war 30, 60, 40, 60. So. Ich hoffe, dass das dann auch bedeutet, dass eine 5070 mit 18 oder mehr Gigabyte startet und eine 5080, 5070,
Also
nicht 50,
60-70.
Quatsch, 60. 6070 mit 18 oder mehr Gigabyte startet und das 6070 Ti 6080 dann mit 24 starten. Dann hätten wir endlich mal einen, ja, ich will schon sagen Sprung, aber im Endeffekt dann hätten wir endlich mal eine
Und stell dir
Entwicklung
mal vor, wie viel
nachgeholt.
prozedurale Köche du dann da in den Speicher packen könntest.
Boah. Und bei der 5060 ist halt echt schade, denn die 5060, die hat ja im Vergleich zur 4060 diesmal, was die Rechenleistung angeht, mehr zugelegt als die anderen Blackwell-Grafikkarten, wenn wir die 5090 mal ausklammern. Was der halt wirklich überhaupt nicht mehr steht, was aus der Zeit gefallen ist, ist der Speicherausbau. Und der jetzt einfach 12 GB zu geben, was in der Leistungsklasse und in der Preisklasse ja noch
Vielleicht
vertretbar
kommt's.
wäre,
Vielleicht kommt ja die
ja, das
5060
wäre
sogar.
echt wünschenswert.
Wünschenswert. Oder nein, ich hatte ja mit
So,
Glauben
genau.
überleiten wollen. Intel hat uns ja bis zuletzt glauben lassen, dass Intel 18A die Fertigung, die erstmals in Großserie Verwendung finden soll, auch da ein Sternchen dran für Panther Lake, die neue Generation Core Ultra 300 für mobile Chips, dass das alles super läuft. Und wir erinnern uns, bevor letztes Jahr Arrow Lake, also Core Ultra 200, die Desktop-Prozessoren auf den Markt kam, hatte ja Intel, ich glaube, nur 4 Wochen vorher, 5 Wochen vorher, es war doch wirklich knapp vorher gesagt, okay, das kommt jetzt doch nicht in Intel 20A. Wir machen fast alles bei TSMC. Aber das Gute ist ja, 20A, wir brauchen das auch gar nicht. Ne? Also wir haben da so viel gelernt. Wir können ja 18A jetzt direkt. Also es lohnt sich jetzt nicht, 20A zu nutzen. Da machen wir jetzt schnell extern bei TSMC, weil nächstes Jahr kommt 18A und da ist ja so viel Lessons learned von 20A drin. Das Ding wird fliegen ohne Ende. Und dann gab es ja auch Gerüchte, dass in der Tat, deswegen hatte ich vorhin Nvidia angesprochen, dass ja auch Nvidia wirklich auf CEO-Ebene soll es ja Gespräche gegeben haben, dass man mal guckt, was ist mit Intel möglich. Weil auch diese ganze, ich meine, Single Sourcing bei Nvidia ist es sicherlich egal, jetzt gar nicht egal, ob das jetzt Taiwan ist oder TSMC. Also Single Sourcing ist halt immer ein Risiko, also nur einen Lieferanten zu haben. Insofern ist auch nachvollziehbar, dass Nvidia sich da mal immer umguckt, aber das sollen sie ja auch schon mal getan haben. Und jetzt kam aber über die letzten Wochen und Monate wurde, oder Monate und Wochen wurde immer klarer, irgendwie so die Großkunden, wo Intel sagen kann, hier, Intel 18A, also erstens, ja, Panther Lake, das kommt so alles. Und ich glaube, so sicher ist das immer noch nicht. Und die Kunden werden auch drauf setzen, kam nicht. Und jetzt hatte Volker neulich schon mal geschrieben, also das sieht schon sehr mau aus. Dann hatte ja auch noch mal die Produktchefin, die Frau Holthaus, gesagt, also ja, Nova Lake, das, oder warst du Nova Lake? Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, damit ich hier keinen Käse erzähle. Das wäre natürlich falsch. Genau, sie hatte über Nova Lake gesprochen. Und dass da definitiv noch beides zum Einsatz kommen wird. Und yes, of course, I want to be on an Intel Foundry, but if it doesn't deliver the best product, I'm not going to build it there. Also da hat sie sogar schon für Nova Lake die nächste Desktop-Prozessor-Generation für Ende nächsten Jahres nicht mehr ausgeschlossen, dass auch das nicht unbedingt auf den Intel-Prozess kommen wird. Und jetzt halt heute oder gestern Reuters berichtet, dass wohl Intel aktuell intern auch jetzt probiert Kunden für den 18A-Nachfolger 14A zu gewinnen, weil sie gesehen haben, dass sie auf 18A keine großen externen Kunden bekommen. Also dieses Milliardengrab Foundry, was ja immer für einen Auftragsfertiger steht, der Intel ja werden wollte, weil es einfach extrem teuer ist, eine Fertigung nur noch für die eigenen Produkte zu nutzen. Und man ja bei TSMC geht, wie viel Geld sich drucken lässt, wenn man die halbe Welt mit Prozessoren versorgt. Also mit fremdgefertigten oder für die halbe Welt deren Prozessoren fertigt, dass das jetzt bei 18A
Gewinn ist
auch
vor
wieder
allem, ne?
nicht fliegen wird. Und das ist nicht bestätigt, das ist ein Gerücht, aber es passt zu allem, was man jetzt zuletzt gelesen hat. Und jetzt heißt es wieder 14a, na gut, da läuft die Kiste dann. Ne? Und das ist, finde ich, für mich, gerade im Hinblick auf das, was sie letztes Jahr bei 20a erzählt haben, ne, das, ja, okay, das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, dass wir das jetzt gar nicht nutzen, weil wir haben so viel gelernt und wir rushen jetzt 18a in High Quality raus und da wird auch jeder kommen und kaufen. Zu dem was hinzuzufügen, kommt Pentalake in 18a.
Also man hat es ja schon befürchtet. Ich meine, das ist ja bei Intel keine neue Geschichte, dass sie da, diesmal haben sie ja immerhin nicht nur ein paar Wochen vor dem Produkt dann gesagt. Ja,
ja, wobei sie es fürs eigene Produkt ja noch nicht gesagt haben.
Also ja, ja, haben ja, ja gut, stimmt, das kommt dann ja noch vielleicht. Ja. Toi, toi, toi. Aber es ist halt wirklich, also ich glaube, die sitzen inzwischen ziemlich tief in der Scheiße, oder nicht? Denn die Situation ist ja durchaus nicht nur, dass sie mit ihrer eigenen Fertigung halt nicht hinbekommen, sondern dass ja auch ihre eigenen Produkte, also es ist ja nicht nur, dass die Fertigung ist schlecht, sondern auch die Architektur ist ja offensichtlich im Vergleich zur Konkurrenz nicht mehr konkurrenzfähig.
Also, ja, ne, beziehungsweise bei Arrow Lake, ja, da klemmt irgendwas, das wissen wir alle. Und ansonsten ist das Ding halt super effizient, nutzt aber leider TSMCs fertig.
Und wir warten ja im Endeffekt jedes Quartal wieder darauf, dass wir die Meldung haben zu Intel verliert Marktanteile. Und wenn wir bei uns in die enthusiastische Community, wenn wir bei uns in die gut betuchte Geldausgeber-Community schauen, dann kauft ja niemand für High-End-Gaming eine Intel-CPU, außer er braucht unbedingt
Hochfrequenzkerne. Ja, aber den 265K oder KF, den gibt es bei uns ja auch nicht für 200 Euro, ja, wie in den USA über Tage. Da passiert ja nichts. Wir müssen immer noch 306 also, oder 303 Euro ausgeben.
Da haben wir ja inzwischen einen Marktanteil bei uns in der Community von 90% AMD oder so. Und jetzt haben wir ja, glaube ich, beim Server ist jetzt, glaube ich, die 50% Marke doch gefallen. Nee,
das oder ist, glaube ich, kurz vorm Fall. Das ist die Projektion. Aber es ist trotzdem, das Server galt ja als, keine AMD sich auf den Kopf stellen, wird nie passieren. Nee.
Aber wenn ein Unternehmen halt ein Jahrzehnt lang einfach einen Haufen vor den anderen setzt und das als High-End-Prozessor verkaufen will und einfach nicht mithalten kann, dann passiert da viel. Und ich glaube, es wird langsam schwierig, da noch auf einen Zeitplan zu kommen, auf einen validen Zeitplan, der funktioniert, wo sie das aufhalten können, bevor es eine Kettenreaktion ergibt. Denn denen fällt ja, also wie finanzieren sie das denn noch, da eine Aufholjagd zu machen? Also,
ja, und deswegen fände ich es ja großartig, wenn da auch mal wieder was läuft, weil diese TSMC-zentrierte Chip-Fertigungswelt geht einem ja
die auch können die Preise diktieren, wie sie wollen.
Senkel. Und man sieht aber auch an Samsung, da schreibt der Volker auch aktuell regelmäßig drüber, dass die ja auch nicht aus dem Quark kommen. Ne? Und dann in den Smartphones, sogar in den eigenen, stecken dann die Qualcomm-SoCs. Und wer hat es gefertigt? TSMC. Ja, also es ist nicht bestätigt, aber da auch bisher nicht die Großkunden an Land gezogen worden sind, gehe ich mal davon aus, dass da jetzt nicht die Überraschung in die andere Richtung kommt und großes, großes Fragezeichen dahinter, welche Teils denn jetzt wirklich von Pentalake dann von Intel gefertigt werden.
Was meinst du denn? Wer wird zuerst eine Fertigung auf aktuellstem TSMC-Niveau bieten? Intel oder irgendein chinesischer Hersteller, dessen Namen wir noch nie gehört haben?
Wahrscheinlich irgendein neuer. Ob er aus China kommt, weiß ich nicht. Aber
oh Mann.
Intel. So, mehr gibt es darüber auch nicht zu sagen. Die müssen sich traurig noch wie Münchhausen am eigenen Shop aus dem Sumpf ziehen. Mindfactory hat es geschafft, aber sie wurden aus dem Sumpf gezogen. Wobei, eigentlich haben sie es ja auch selber geschafft. Kurze Rekapitulation. Ne? Anfang des Jahres, ganz seltsam, bei Mindfactory gab es kaum noch was zu kaufen. Dann gab es auch keine neuen Grafikkarten, noch nicht mal die Raid.
Doch, ganz.
Ja, stimmt, ganz kurz.
Ganz Anfang des Jahres wurden irgendwie, da hatte ich doch die Headline von, es werden 9800 X3D pro Minute
umgesetzt. Ja, richtig, die haben sich dumm und dämlich verkauft, als sie den ja auch exklusiv hatten, was aber nicht so offiziell war, ne, den 98X3D. Dann wurde es aber ruhig um den Blackwell-Launch und dann gab es plötzlich keine Grafik und gar nichts mehr und es gab kein Statement, dann gab es die Gerüchte, die sind insolvent Und als dann auch Anfang März noch nicht mal die Radeons, die neuen X9000 über Mindfactory angeboten wurden, dem Brot und Butter und Haus und Hof und Bestpartner von AMD über Jahre, war klar, da ist was im Busch, aber es gab weiterhin nur Gerüchte und dann hatte Mindfactory, glaube ich, Anfang April doch bestätigt, dass es Schwierigkeiten gegeben hat, aber sie inzwischen ja wieder im ruhigen Fahrwasser sind und ja, sie hätten die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das heißt, die Geschäftsführung darf weitermachen. Du kriegst zwar einen Insolvenzverwalter an die Seite gestellt, aber dir wird nicht alles aus der Hand genommen und gesagt, so, also nee, wenn ihr da weitermacht, dann ist die Sache morgen tot. Ich reiße das alles an mich und mache das hier als Insolvenzverwalter.
Es war ja auch so, dass der Job irgendwie einen Tag und ein paar nicht verfügbar war.
Ja, dann haben sie, die haben ja die und du brauchst neue Logins.
Danach waren alle Kundenkonten gelöscht.
Und ja, dann hieß es plötzlich alles wieder wunderbar. Wir haben es geschafft, ne? Die Partner hätten auch bei uns oder die Lieferanten, da haben wir alles geklärt. Die sind uns auch treu geblieben, sag ich mal. Ne? Also ja, wir haben keine neue Ware eingekauft. Die haben wir wahrscheinlich auch nicht gekriegt, weil das alles so ein bisschen unsicher war, ob die jemals ihre Kohle kriegen werden. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und dann hatte ich ja erst letzte Woche nochmal, weil lange nichts mehr zu dem Thema zu lesen war, mal auf einen Hinweis von einem Nutzer mal wieder in diese Insolvenzbekanntmachungs, es gibt diese öffentliche Plattform, auch offizielle von staatlicher Seite, glaube ich, hatte ich mal wieder reingeguckt und habe gesehen, ah, jetzt am 1. Juni, also 2 Monate, nachdem Mindfactory die Probleme bestätigt, aber quasi schon als behoben verkauft hat, aber auch bekannt gegeben hat, dass sie diese Insolvenz, das Insolvenzverfahren beantragt haben, wurde es jetzt am 1.6. eröffnet. Das dauert halt auch immer eine gewisse Weise. Und ja, jetzt kam gestern die Meldung, Heise.
Einen
Monat später. Heise hat effektiv zum 30.6. Den Kaufvertrag unterschrieben. Also der Herausgeber, der Heise Verlag, gegründet kurz nach dem Krieg, immer noch in Familienhand. Mittlerweile durch den Enkel Ansgar des damaligen Gründers Heinz und dass die Mindfactory gekauft haben. Und damit ist die Insolvenz erfolgreich abgeschlossen, weil es gibt einen neuen Inhaber. Wobei auch da wieder, also die haben nicht die Mindfactory GmbH gekauft, denn es ist ein sogenannter Asset-Deal. Sie haben quasi alles, das gesamte Geschäft, den Geschäftsbetrieb gekauft. Also quasi alles außer die Firma als solches. Und irgendwann im Studium hatte ich das mal, was da Hintergründe sind, aber to be honest, das ist jetzt 15 Jahre her und war, glaube ich, sogar im Auslandsstudium in London. Da habe ich vielleicht auch nicht jedes Wort dann gespeichert. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das Kartellamt noch die Zustimmung erteilt, dann gehört Mindfactory in Zukunft dem Heise Verlag, der auch fast 100% an Geizhals, dem Preisvergleichsportal, hält. Da sind sie ja 2013, glaube ich, eingestiegen. Erstmal mit 24% und haben dann immer weiter aufgestockt. Punkt. Ja, ich meine, die machen auch mehr als ihre Seiten herausgeben. Die haben sicherlich auch ein Google-KI-Zusammenfassungsthema und das nicht mehr alle Welt auf Heise liest. Auch wenn sie natürlich ihr Angebot an Meldungen wahnsinnig ausgebreitet haben und heutzutage ja wirklich auch zu sehr vielen breiten, tagesaktuellen Themen, die nicht mehr unbedingt direkt was mit IT zu tun haben, aber auch Heise muss sich umgucken, was sie sonst tun und offensichtlich war es eine Entscheidung zu sagen, okay, das ist möglicherweise gerade günstig, vielleicht war es auch extrem teuer, ja, irgendwelche Schulden gab es vielleicht noch auszugleichen, aber es gibt keine finanziellen Details. Also es wurde Stillschweigen vereinbart.
Nee, da haben sie ja auch Stillschweigen.
Haben direkt, um Wind aus den Segeln zu nehmen, dass es da irgendeine Beeinflussung geben könnte oder eine Vermischung zwischen Redaktion und diesem Geschäftszweig gleich gesagt, das wird nicht passieren. Und mehr gibt es eigentlich
also
nicht.
Also doch nicht. Produkt, dessen Empfehlung und dann den Preisvergleich.
Ja, da gibt es natürlich jetzt schon die wildesten Spekulationen, aber jetzt aus einer im Hand. Zweifel erstmal für den Angeklagten, der sagt, das machen wir nicht und wir trennen das und ich kann auch mit einem Online-Händler Geld verdienen, ohne dass ich die Redaktion damit in Schwulitäten bringe. Mindfactory hat sich, soweit ich weiß, stand jetzt mittlerweile 12:30. Wie warm ist es bei dir, Fabian? Das dürfte ja nicht kühler gewesen worden sein.
Ich habe hier kein Thermometer, aber angeblich sind es 34 Grad.
Drinnen bei dir?
Sollen 37 werden heute.
Nee, draußen aber oder drinnen jetzt bei dir?
Drinnen? Nee, habe ich. Mein Thermometer steht aktuell. Ich nehme das eigentlich immer mit in den Raum, in
dem ich gerade bin. Also, nur mal für die Akten: Du hast 34 Grad im Raum. Ja.
Nee, draußen, draußen. Hier drinnen werden es, also sobald ich gleich anfange hier zu rendern, wird es sehr schnell auch über 30 Grad werden.
Dann dreh die Lüfter höher auf.
Noch bin ich drunter.
Das ist nicht so schlimm, lieber Fabian. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch sagen? Ach ja, Mindfactory hat sich, soweit ich weiß, nicht gemeldet. Nur der Insolvenzverwalter hatte gestern dann auch noch eine Pressemitteilung rausgehauen. Und da stand dann eben drin, ja, wir haben, also er hat quasi auf die Schulter geklopft und vermeldet, dass das Insolvenzverfahren erfolgreich abgeschlossen sei.
Ja.
Wir werden sehen, ob das Kartellamt zustimmt. Das ist grundsätzlich ich davon schon. Aus. Und ja. Schauen, wie sich es dann so angeht mit dem der Heise-Gruppe als großer Online-Händler. Aber Cyberport ist ja beispielsweise auch, gehört ja zur Border-Gruppe. Cyberport ist doch das gleiche wie Computer Universe. Die gehen noch im Gleichschritt, glaube ich. Also ja, es gibt schon den einen oder anderen Verlag, der auch einen IT-Händler seinen eigen nennt. Das könnte natürlich auch die Blaupause gewesen sein. Obwohl doch da zuletzt auch krass gespart wurde, glaube ich. Da hatte doch Burda auch Einschnitte bei I lehne mich gewaltig way out of the window right now.
Da habe ich keine Ahnung. Bin ich befragt. Aber ich hatte generell auch
keine Ahnung.
Ich wusste, dass ja, ich wusste auch generell, also ich wusste, dass Heise ein sehr großer Fisch in diesem
Haifischbecken.
In diesem,
der Hai im Haifischbecken
ist. Sagen. Vielleicht sind sie ein Hai im Haifischbecken, in der deutschsprachigen Technik-Medienlandschaft. Im Gegensatz zu Computerbase, was sind wir? Sind wir eine ein Forelle oder?
Nee, Clownsfisch klingt ein bisschen
Clownsfisch.
Aber ja. Irgendwas Schillerndes, Kleines, was einen Unterschied
machen
kann, hoffentlich im Aquarium.
Der Regenbogenfisch ja. Sind wir. Naja, aber ich wusste, dass die ein sehr, sehr großer Fisch sind, aber dass sie so groß sind, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, was da noch der Kaufpreis war, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber du schon, ja. Meintest du.
Ja, also geh mal auf Wikipedia und liest dir mal den Artikel über die Heise-Gruppe durch. Die machen schon eine ganze Menge.
Wobei eigentlich passt die Metapher mit Haifischbecken nicht, denn wir brauchen ja einen Fluss, sodass unser Regenbogenfisch gegen den Strom schwimmen kann.
Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön, lieber Fabian. Damit kommen wir zum Abschluss. Dem krönenden Abschluss für Anker in der letzten Woche quasi auch. Die Sonntagsfrage zum Thema, ich scroll mal nach oben. Habt ihr eine Powerbank? Und falls ja, von welchem Hersteller? Denn was war passiert? Anker musste ja neulich schon in den USA. Da haben sie gesagt, über 1 Million waren es, glaube ich. Nee, waren es nicht sogar 13 Millionen? Das war doch so absurd viele. Ich google das bei uns gerade noch mal nach. Powerbanks zurückrufen. Und
1 Million, 1,1
ja,
Millionen.
Über 1 Million waren es, okay. Nämlich Mitte Juni. Und da war ja schon die Frage, ja, okay, ist das jetzt wirklich so ein isoliertes US-Marktthema? Und ja, es sind andere Geräte, die sie jetzt in Deutschland zurückrufen. Aber sie haben in der Tat jetzt Freitag, sehr spät am Freitag, ich glaube erst nach 18 Uhr. Und wir kennen ja diesen Spruch, Bad News on Friday. Keiner hat mehr Lust auf die Themen der Woche. Alle sind im Wochenende. Unterwegs im Bett am Rechner, weiß der Geier was, haben sie bekannt gegeben, dass sie eine ganze Menge Powerbanks auch in Deutschland zurückrufen, nämlich rufen.
Bis Montag ist es dann Schnee von gestern.
Ja, und die große Frage ist noch, weil es geht nämlich um die Akkuzellen, die da drin sind. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was Anker allein betrifft, sondern Frank hatte da auch eine Übersicht gemacht. Also es gibt doch Yugen, Baseus, Xiaomi und Romos. Soweit ich weiß, hat bisher immer noch keiner von denen auch einen Rückruf gestartet. Aber ja, großes Thema, wird eine Menge Geld kosten. Hoffentlich haben sie was zurückgelegt. Sollten sie auch können, möge man meinen, es sei denn, Anker steckt wirklich alles ins Marketing von den hohen Produktpreisen, denn sie verkaufen davon eine Menge. Und das hat jetzt auch unsere Sonntagsfrage gezeigt, die du anlässlich dieses Rückrufs ja. initiiert hast. Punkt.
Ja, also ich ein heißes Thema habe ich geschrieben. Ich glaube, das passt aktuell absolut ja. nicht nur zum Wetter, sondern dann halt eben auch zu den brandgefährlichen Powerbanks.
Die man natürlich nicht bei 38 Grad draußen in der Sonne liegen lassen sollte, aber das versteht sich von selbst.
Oh, das, oh Gott, das kann böse enden, ja. Erstmal habe ich gefragt, wer besitzt denn überhaupt eine bei uns in der Community? Und das war jetzt keine Sonntagsfrage, die auf unfassbar viel Gegenliebe gestoßen ist, glaube ich. Wir haben gut 3000
Ja, ich
Teilnehmer.
hätte da mehr
Und von
erwartet,
denen
das
haben
Wetter.
dann
Es war einfach
aber.
das Wetter, Fabian, Wetter, Wetter.
Ja, das wird das Wetter gewesen sein. Also, ich würde so ungefähr 4/5 besitzt eine oder hat zumindest
Ja,
einen
ich habe gesagt
Haushalt.
mehrere.
Oder sogar
Aber bei mir sind
mehrere.
das wirklich alles, kann ich schon
Ja.
vorweggreifen, schon mal, oder teasern, alles so eine Merch-Dinger, bei denen ich mir dann auch immer nicht so sicher bin, ne?
Da gibt es bestimmt keinen Rückruf, wenn was ist.
Nee.
Nun ja,
So Glück,
dann habe ich aber halt
Glück
eben
gehabt,
gefragt,
Fabian. Ja.
da habe ich dann gefragt, von welchem Hersteller stammt denn diese Powerbank? Und im Endeffekt bin ich da wieder hingegangen, das mache ich ganz häufig so, wenn ich nach Herstellern frage oder nach Software oder was auch immer, weil ich natürlich nicht aus dem FF die Übersicht habe, welche
Ja, da wäre dir
Powerbank-Anbieter gibt es
natürlich
auf
nur
dem
Anker
deutschsprachigen
eingefallen.
Markt. Ja, nee, nicht nur. Aber ich bin auf Geizhals, also unseren, den haben wir auch bei uns als Preisvergleich,
Ja, so wie
ne?
das Franco bei den
Bin ich
Reader's
im
Choice
Preis.
Awards macht, um wirklich keine Vorauswahl zu treffen, sondern ihr könnt alles wählen. Und wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, dass wir was vergessen haben.
Naja, ich habe eine Vorauswahl getroffen. Alle die Hersteller, die in den letzten 5 Jahren weniger als 5 Modelle auf den Markt gebracht haben, habe ich nicht reingebracht, weil sonst wäre die Liste wieder doppelt so lang. Und ich dachte, ja gut, dann habe ich damit ja schon einiges abgedeckt. Und interessanterweise ist der Balken von ein anderer Hersteller, aber 40% lang. Und ich glaube nicht, dass alle ein Modell von irgendeinem random Hersteller im Preisvergleich gekauft haben. Das wird so wie bei dir gelaufen sein, dass es die halt als
Es
Werbegeschenk
ist
oder
ja
von
meine
irgendeiner Marke gab, die
AMD-Powerbank,
man.
die es mal auf irgendeiner Veranstaltung gab.
Die hat AMD bestimmt selbst
Das ist
hergestellt.
ja
Und
genau, deswegen habe ich da einen anderen Hersteller angegeben und
ich kenne
Samsung.
das auch von
Ich habe
meinen
auch eine von
Eltern.
Samsung.
Habe ich die in der Liste? Ich glaube
Ja,
auch
hast du. Mit
nicht. Nee,
2,6%
doch,
sind die
doch,
sogar
ist
ganz
sogar
weit
da.
vorne
Naja,
gelandet. Aber ganz weit vorne,
theoretisch, ja.
Fabian, du sprichst es doch aus.
Ich wollte gerade noch sagen, ich sehe das auch bei meinen Eltern oder bei Freunden. Da liegen ganz häufig Powerbanks rum von irgendwelchen lokalen Geschäften, die das Ding als Werbegeschenk rausgegeben haben mit 2000
Ja, und
Milliampere-Stunde
ich meine,
oder
ist
so.
es jetzt, dass die Powerbanks echt ein Thema sind, das ist ja jetzt auch in der Luftfahrtbranche angekommen, die ja mittlerweile offensiver darum wirbt, die Dinger nicht ins Aufgabegepäck zu packen. Erst recht nicht,
Darf man nicht.
ja, genau, aber das wird jetzt halt auch einmal stärker erklärt. Ich glaube, das durftest du noch nie. Aber in der Vergangenheit war das nicht so offensichtlich, wo ich auch mal dachte, Mann, es hat doch hier jeder. Und wo dir ja beim, ich glaube, ist es nicht jetzt Standard im Rahmen von den Sicherheitsanweisungen, dass dir gesagt wird, wenn diese Dinger anfangen, sich komisch zu verhalten, heiß werden, klar, anfangen zu rauchen,
Bitte
zu
die
brennen, dann sollst du dich
Flugbegleiterin
jetzt sofort
rufen,
melden, weil die
naja.
haben dann da eine Metallbox, da kommt das rein und dann können wir das halt schnell eindämmen, ja, bevor da die
Ich
5 Liter
glaube, wenn sie
Stichflammen, ne?
runterfallen schon oder sowas, du sollst sie gar nicht selber irgendwo wieder rausfischen, sondern direkt
Ja, genau, wenn die
die Crew um
zwischen.
Hilfe bitten.
Wie heißt das? Fuselage im
Ja.
Englischen und Sitz und dann brokelst du da rum. Ne? Also, ja. Aber ja, auf der anderen Seite, jetzt wird vom größten Markenhersteller für Powerbanks weltweit wird der Rückruf initiiert und er ist in dem Fall noch nicht mal selber schuld, sondern es ist der Speicherzellenanbieter. Gut, der kümmert sich jetzt rum, aber ich meine, wer kriegt das wieder davon mit? Lange Rede, kurzer Sinn. Powerbanks sind gleich per se ein Thema, dessen wir uns bewusst sein müssen, aber das Thema ist nicht unbedingt irgend so ein Werbegeschenk, wollte ich sagen. Glaube ich.
Ja, und wenn wir dann auf diese Umfrage hier halt eben draufschauen, um das jetzt endlich nochmal zuzumachen, Anker ist bei über 50%. Also zumindest in unserer betuchten Geldausgabe ist Anker die Marke der Wahl für die absolute Mehrheit der Interessenten. Ich würde jetzt behaupten, sogar wenn man diese Werbegeschenke und dann diesen großen 40% Balken da unten oder, also es müssen ja nicht Werbegeschenke sein, dann hat irgendein Discounter, irgendein Supermarkt, irgendwer hat halt einem Angebot oder was auch immer. Wenn man wirklich mal auf die Hersteller oder die richtigen Powerbank-Marken in Anführungszeichen schaut, da hat Anker wahrscheinlich einen Marktanteil, der Richtung 80, 90% geht. In
Das
höherpreisigen
war für mich
Segment.
jetzt dann doch am Ende nicht so die Überraschung, muss ich sagen. Gut, vielleicht hätte ich eher Richtung 40 erwartet und nicht über die Hälfte. Was ich krass
Ja.
fand, war die Kapazität der Powerbanks. Also meine Powerbanks sind alles so eine Smartphone-Dinger. Die haben weniger als 5000 Milliampere-Stunden. Ja, als Werbegeschenke sind die ja dann meistens auch nicht die Top-Notch-Lösungen. Aber der größte Anteil der abgegebenen Stimmen, nämlich 39% waren ab 74 Wattstunden, also 20 bis 27.000 mAh Kapazität. Da kann man schon einiges mitladen, natürlich auch sein Notebook. Und ja, da zielt es vielleicht auch in die Richtung, oder dass man sagt, ich habe auch einfach keinen Bock, dass die Powerbank immer, wenn ich sie brauche, leer ist. Ne? Also nehme ich einfach eine, die ist so groß, dass sie ist dann nur jedes zehnte Mal leer, wenn ich sie dann doch mal spontan
also nehme.
Aber das ist ja schon eine Menge Holz.
Man überschätzt das, wie groß die sind, denn diese Milliampere-Stunden-Angaben sind ja nicht 1:1 übertragbar auf die Milliampere-Stunden-Angaben der Smartphone-Akkus, weil hier ja immer nur mit 3,7 Volt gerechnet wird.
Nee, die Wattstunden. Ja, aber die Kapazität.
Die Wattstunden sind ja wirklich übertragbar, aber da muss ja trotzdem gespannungswandelt werden. Also Also wenn du so eine 5000 mAh Powerbank hast, die reicht wahrscheinlich nicht mal, um das Smartphone, um das aktuelle Smartphone komplett zu laden. Das ist ziemlich traurig.
Ja, aber immer. Ich überlege gerade, nee, warte mal, 27, also jetzt bitte Hausaufgaben uns direkt hier für unsere absolute Blödheit, aber die Energie, ich meine, die Leistung ist halt dann von der Spannung abhängig. Aber die Kapazität?
Naja, also das Ding ist halt, du hättest halt weniger Milliampere-Stunden, wenn du es mit, wie laden Smartphones, 5 Volt oder schnell laden ja teilweise noch mehr. Klar, wenn du es mit 5 Volt angeben würdest, also du nimmst ja quasi die Leistung und modelst sie schon, setzt Volt fest auf 3,7 und du bist auch der Ingenieur.
Ja, Dippel-Ing.
Und
aber
gut,
ich bin theoretisch auch Ingenieur. Ich hatte nur so ganz wenige. Nein, also komm, nächstes Thema, bitte haut's mir um die Ohren.
Aber auf oder jeden
Fabian.
Fall.
Es ist einfach so heiß bei Fabian, dass selbst ich schon nicht mehr denken kann.
Ich will nur darauf hinaus, man kommt ja viel weniger weit, als
ich
man denkt.
Ich will nur darauf Dingern, hinaus, dass die Nutzer bei uns eher größere.
Ne, das Ding bei diesen 27.000 Milliampere oder 74, also 99,9 Wattstunden sind es dann ja häufig, ist, dass du die ins Flugzeug mitnehmen darfst ohne eine Sondergenehmigung der Airline.
Ja, weil das sind die Überhunden, aber da geht es ja um die Wattstunden. Ne? Du darfst ja auch kein Notebook.
Genau, 100 sind erlaubt, deswegen haben die dann 99,9 und das übersetzt sich dann zu 27.000 Milliampere-Stunden, wenn man das über 3,7 Volt rechnet. So, und theoretisch wissen wir ja alle, Apples MacBooks und wahrscheinlich auch ganz viele andere Notebooks, die Pro-Modelle, die haben einen 99,9 Wattstunden Akku, weil sie halt genauso konfiguriert sind, dass sie so viel Kapazität haben, wie es halt im Flugzeug ohne Sondergenehmigung erlaubt ist. Und man sollte also annehmen, dass ich jetzt mein MacBook mit dieser Powerbank, mit meiner 27.000 mAh Powerbank einmal laden kann. Und never ever, das kommt auf 60%, 70%, 80%, je nach Umgebungsbedingungen. Also man zum einen sehr viel Kapazität heißt, ist gar nicht so viel in der Praxis.
Auch
zum anderen,
das darfst du halt auch nicht vergessen.
Genau. Und zum anderen glaube ich wirklich, es wird halt die Grenze sein. Man wählt halt das Dickste, was man im Flugzeug mitnehmen darf, ohne vorher so ein aufwendiges, formalisiertes Verfahren zur Genehmigung einer größeren Powerbank, wenn es denn überhaupt erlaubt wird, zu haben. Ich wundere mich tatsächlich, dass 3,4% hier angegeben haben, über 100 Wattstunden. Ich würde fast behaupten, die Hälfte davon hat das irgendwie so gelesen, wie meine Powerbank verfügt über eine Kapazität von 100 Wattstunden. Bam, draufgeklickt. Und dann haben wir nochmal einen Peak bei 10.000 bis 15.000. Ja, die sind halt handlicher, ne? Weil so eine 27.000 mAh, 100 Wattstunden Powerbank, das ist
ja
schon.
Ja, du hast ja vorhin diese kleinen angesprochen, das sind ja immer diese zylindrischen mit 2.000 mAh, damit ist halt nicht viel anzufangen. Ne? Das ist wirklich nur Notnagel und wann immer man sie einmal benutzt hat, dann, ach, jetzt bist du hier. Ja.
Ist schon
auch was. Aber immer mit Display.
Das ist schon so zwei iPhone, ja, das hat so eine Ladestand. Das sind schon so 2-3 iPhones von der Größe und vom Gewicht mindestens auch. Also die nimmt man halt nicht mal eben so und für den Alltag mit, wenn man sich so denkt, ich bin heute lange unterwegs. Klar, wenn man jetzt irgendwie an den See geht oder irgendwie einen Ausflug macht, vielleicht schon.
Mal dran denken.
Aber für mich ist das auch schon so ein
am See.
Am besten, ja. Für mich ist das schon so ein Reiseding. Deswegen hatte ich am Ende dann auch nochmal gefragt.
Genau, wie häufig nutzt du denn deine Powerbank? Ja. Ich habe angeklickt, nur
und
ein
haben
paar,
auch die meisten
nur alle paar Monate mal, wenn beispielsweise genau. Eine Reise ansteht. Und das ist in der Tat so. Also ich meine, ich bin jetzt auch im Alltag normalerweise außerhalb von Reisen jetzt nicht so fernab von Steckdosen, dass ich, selbst wenn ich mal nicht über die Runden komme, in der Regel dann eine Steckdose habe oder mein Notebook dabei und dann lade ich halt, wenn ich eine halbe Stunde auf einer Messe arbeite oder eine Stunde am Notebook, lade ich halt über den riesen Notebook-Akku dann noch ein bisschen mein Handy, der ist dann auch nicht tot.
Genau.
Ich habe ja mein Netzteil dabei, aber ja, also ich bin im Sommer in den schönen Bergen, in den Alpen und ja, allein da, für alle Fälle nehme ich da dann eine Powerbank wieder mit. Ja.
Im Endeffekt kommt es halt, also du hast es gerade schon angesprochen, wenn man das Notebook dabei hat, egal, das hat so viel Akku, da kann ich mein Smartphone genauso häufig laden wie an der Powerbank, ne? Also ja, tatsächlich. Dann ist es eigentlich egal. Wenn ich mein Notebook, das heißt, es muss eine Reise sein, die so klein ist, dass ich mein Notebook nicht mitnehme, aber halt trotzdem das Smartphone laden muss, weil es nicht reicht. Ne? Zum Beispiel so eine Wanderung vielleicht, eine paartägige Wanderung, ja, sehe ich. Oder es muss eine Reise sein, die so groß ist, dass mir selbst das Notebook leer geht.
Ja, oder, also 55% haben abgestimmt, nur ein paar Mal, nur alle paar Monate, wenn beispielsweise eine Reise ansteht. 26% haben gesagt, mehrmals im Monat, ja, auch da, gut. Mehrmals die Woche, aber nicht täglich, 14,3%. Ich meine, wenn du halt wirklich sehr viel am Bildschirm hockst, dann schaffst du es nicht von Steckdose zu Steckdose. Ne? Und ich meine, das sehe ich ja auch in der Berliner U-Bahn. Ne? Viele, also es gibt schon durchaus den Anlass, ja genau, es gibt schon durchaus den Anlass, die Powerbank immer dabei zu haben. Ja, also ich denke, es ist am Ende natürlich auch eine Frage der Nutzung und quasi täglich 4,4%. Das ist aber natürlich auch eine Frage, wie alt ist mein Akku im Smartphone? Also irgendwann ja, brauche ich also die genau Powerbank, um mein Nicht-Fairphone nicht kompliziert mit einem neuen Akku ausstatten zu können, zu müssen.
Wenn man halt, also ich behaupte halt, also wenn du es dann halt in der U-Bahn viel siehst bei Leuten, die werden halt kein Notebook dabei haben, wo sie es immer eben laden können. Ne?
Klar,
wenn man
sehr
dann halt irgendwie
Doomscrolling betreiben.
Genau, also wenn man dann halt, das, vor allem gerade diese Instagram-Reels oder diese TikTok-Geschichte, das zieht ja Akku ohne Ende, wenn du in 5G die ganze Zeit Videos
streamst. Also ich organisiere dann auf dem Weg, normalerweise, also auch, ich habe schon oft berichtet, ich fahre gerne Rad und auch ins Büro. In der Regel nutze ich hier das Fahrrad, da höre ich höchstens auf einem Ohr irgendwas, aber Bildschirm aus. Aber wenn ich dann in Taipei auf dem Weg zur Messe bin, nochmal gucke, was sind die Termine, was wollte ich besprechen, wo muss ich hin, und noch irgendwas, Bilder hochlade, Bilder beschneide, dann bin ich ja da auch schon mittags durch. Obwohl ich sonst locker durch den Tag komme. Ja, oder also am Wochenende halt auch noch viel krasser. Weil ich dann eben nicht so der Social Media Doomscroller bin. Aber wenn man das tut, dann braucht man sie halt auch täglich, obwohl der Akku noch gut ist, wollte ich sagen. Es kommt immer noch an.
Ich meine, es gibt ja auch diese Cases für Smartphones mit, wo dann so eine Powerbank quasi hinten dran ist. Das war ja früher teilweise sehr umständlich mit so einem kleinen Stöpselstecker unten. Das wird ja inzwischen über Qi oder MagSafe sehr, sehr komfortabel. Da meinten aber nur so 11% bei uns, dass sie so ein Gerät haben. Die meisten haben tatsächlich so eine flache, quaderförmige Powerbank. Das korreliert natürlich auch mit der Kapazität. Es wird niemand eine 100-Wattstunden-Powerbank zum hinten ans Handy ranstecken haben und genauso werden wahrscheinlich die sein, die ihre Powerbank quasi täglich oder mehrmals in der Woche verwenden. Das werden wahrscheinlich auch wieder keine 100-Wattstunden-Powerbank sein, sondern dann halt eher die kleineren. Aber die Kapazität war ja auch das Wichtigste, worauf die meisten Leute bei, also klar.
Ne? Also ihr könnt gerne noch abstimmen. Ja, wir haben noch Potenzial von 3.500 Community-Mitgliedern, die da noch ihre Stimme abgeben. Ich glaube, ein paar mehr haben schon auch noch eine Powerbank zu Hause. Ich möchte in dieser Folge jetzt mit Glas enden, Fabian. Das steht gar nicht auf unserer Agenda, aber ich bin gerade noch mal auf Computerbase gegangen und geguckt, was jetzt so die letzten fast anderthalb Stunden so passiert ist und lese gerade, Volker war noch mal fleißig, Intel soll den Alleingang bei Glassubstrat beenden. Also da sprießen die Gerüchte jetzt aus dem Boden, dass der neue CEO wirklich, natürlich, was heißt wirklich, his talk walked und sich aufs Kerngeschäft bezieht. Und wir hatten in der Vergangenheit ja schon mal, ich glaube, war das nicht, als Volker damals in der Fertigung im Packaging in Malaysia war, hatten wir doch auch so ein kleines Feature zum Thema Glassubstrat, weil man dann eben die Substrate, auf die man Chips packen kann oder Chiplet-CPUs viel größer machen kann, dass Intel doch da führend sein wollte. Das ist halt alles wieder nicht trivial, weil man kann nicht einfach so ein Fensterglas nehmen und dann irgendwas draufpacken. Und auch das soll jetzt bei Intel wohl abgesägt worden sein, weil Teuer, teuer, Grundlagenforschung müssen vielleicht andere machen. Und ja, to be honest, wenn das in der eigenen Fertigung dann sowieso nicht zum Einsatz kommt, dann...
Grundlagenforschung hat ja auch erstmal keine 50% Marge. Und alles darunter wollte man doch. Wir warten ja alle so halb angespannt auf die Meldung, dass auch der ARK, das ARK-Experiment eingestellt wird. Aber da hoffe ich mal noch, dass sie erkennen, dass Grafikkarten ja durchaus zukunftsfähig sind.
Damit wir, Fabian, hier im Podcast die 50% Marge halten können, machen wir jetzt Schluss. Du darfst rendern und dir endgültig die Keule geben?
Ja, ich habe gerade schon, also die Grafikkarte hat gerade ihre Lüfter eingeschaltet. Ah, ja. Also klar, hier läuft doch die ganze Zeit wieder Nvidia RTX, nee, wie heißt das, Podcast, ja, ne? Das Voice-Ding halt für die Umgebungsgeräusche des Ventilators. Aber es wurde eh jetzt zu warm langsam. Das sind schon mal schlechte Vorzeichen.
Das untrügliche Zeichen, dass wir jetzt für diese Woche Schluss machen sollten. Kriegt den Tag gut rum, bleibt gesund, bis nächste Woche. Ciao.
Viel Wasser trinken.
Du hast noch gar nichts getrunken. Ja, ich habe noch gar nichts getrunken. Aber ich sitze ja auch bei 19 Grad im Keller. Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt kurz rausgehe, ich sollte so ein Zwischen, weißt du, wie wenn man ins Wasser geht, sich erstmal so ein bisschen, ich halte erstmal einen Arm aus dem Fenster. Also, ciao.
Ciao.